Irgendwann ist mal der Punkt gekommen, ich gemerkt, okay, jetzt bin ich so weit. Jetzt kann ich das Neue auch annehmen. Und dann bin ich immer lieber auch mit der Prothese rumgelaufen.
Da ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast 2021 aufgrund der Pandemie ins Leben gerufen und starten jetzt in die zweite Staffel. Wir wollen dabei Menschen mit Behinderung und Projekten vorstellen, aber auch Probleme, Herausforderungen und neue Ansätze mit euch teilen. Heute gibt es eine speziellere Folge. Mit mir hier ist der Pascal und der Stefan. Den Stefan kennt ihr schon. Wir sind jetzt heute zwei vom Kulturzyklus selber da und ein Gast sozusagen. Wir werden aber das dritte ein Gespräch führen und probieren eigentlich auch wirklich so eine Spezialfolge zu führen. Wahrscheinlich werden einige Grenzen angesprochen, vielleicht auch ein paar Brüche betrieben. Wir sind alle drei sehr gespannt, was heute passiert. Und ja, ich würde mal das Wort dir, Pascal, übergeben, um dich vielleicht kurz vorzustellen.
Ja, also jetzt erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, bin sehr gespannt. Ich bin der Pascal Kuhn. Seit dem Herbstsemester 2021 bin ich jetzt hier als Student in sozialer Arbeit. Ja, vielleicht auch ein kleiner Grund, warum ich auch da bin. Ich bin seit dem Dezember 2016 bin ich Bein amputiert, also bis und mit Hüfte linksseitig, genau, und entsprechend als Experte hier eingeladen heute zum Thema Leben mit einer Behinderung.
Ja, ich bin auch da. Mich freut es, einmal eine andere Rolle zu haben hier in dem Kulturzyklus-Podcast. Und wenn ich das höre und ich weiss, dass du Student bist im Bereich von sozialer Arbeit, also ich einfach müsste sagen, wo man mich gefragt hat, du hast ihn sicher schon mal gesehen, und ich habe gesagt, keine Ahnung, wer das ist, wie der aussieht. Also du bist einfach nicht an meiner Vorlesung gewesen.
Genau,
aber leider, trotzdem noch eine Frage, Bein amputiert, im 16. Was ist denn passiert, dass du das Bein amputiert hast?
Ja, also ich habe im Anfang 16, Frühjahr 16, habe ich eine Krebsdiagnose überkommen, ein sogenanntes mesenchymales Chondrosarkom. Da müsst ihr jetzt nicht viel damit anfangen. Das bedeutet eigentlich, es betrifft den Knochen, also Knochenhaut, wo irgendeine Fehlbildung entstanden ist, wo man auch auf ärztlicher Seite her nicht erklären kann, von woher das kommt. Also ich kann es von jemandem können erben oder kann es auch nicht vererben. Man weiss, man kann es nicht, bis heute nicht sagen, von wo. Das Einzige, die Statistik sagt, Männer unter 25 in dieser Zeit. Viel mehr weiss man noch nicht.
Also, wo die Krebsform
überkommt? Wo die Krebsform überkommt, genau.
Und es ist nichts anderes übrig geblieben als bei amputieren?
Richtig. Also, ich habe zwei Chemozyklen vorher müssen machen. Aber wirklich die einzige effiziente Methode, um den Krebs nachhaltig zu entfernen, ist der chirurgische Einschnitt gewesen eigentlich. Weil weder Chemotherapie noch Bestrahlung hätten wirklich bei dieser sehr aggressiven Form von Krebs eine effiziente Erfolgschance eigentlich gehabt. Mhm. Darum ist eigentlich Chirurgie die einzige Option gewesen. Der Tumor ist ein bisschen blöd gelegen, direkt um den Ischiasnerv drum herum gewachsen. Und mit Sicherheitsabstand hat man den inklusive 90% vom linken Becken den müssen entfernen, was eine Erhaltung vom Bein nicht mehr sehr sinnvoll gemacht hat. Also, wäre eine Option gewesen, dass ich es dran lassen konnte. Ich hätte es dann aber weder gespürt noch belasten können. Und die andere Option ist eben komplett entfernen und mit Prothesen arbeiten. Und für mich ist das eigentlich die sinnvolle Variante gewesen als mobilitätsfreudiger Mensch. Ja.
Wie alt bist du denn, wo die Diagnose bekommen hast und dann noch eine Entscheidung kam, ist bei dir?
Die Diagnose habe ich mit gut 24 bekommen und die Amputation ist dann eigentlich ja, 24, zwei Drittel ungefähr gewesen. Also im Dezember 16 habe ich es dann kurz vor Weihnachten dürfen. Aber nicht genau. Also, gehört zu den weniger schönen Weihnachten, die ich in meinem Leben durfte verbringen, aber ja, ich bin noch da, ich bin wieder gesund und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste.
Weißt du, wenn du erzählst, da kommen 100 Fragen im Hintergrund.
Unbedingt.
So eine Frage bis 24, bevor du die Diagnose hast und bevor dann auch der Hammerentscheid kam, dass man das Bein muss abnehmen muss. Was hast du denn bis dort beruflich gemacht?
Sehr, sehr viel. Also ich habe mal angefangen mit der Lehre im Chemielabor. Bin irgendwann aufs KV gewechselt. Vom KV bin ich dann in die Gärtnerei gekommen. Der Gärtnerei die Spedition. Von der Spedition bin dann in die Pflege gekommen. Und dort habe ich wirklich das erste Mal eine Berufsgattung gefunden, wo man wirklich von Herzen entsprochen hat, mit Menschen zusammen zu arbeiten. Und das hat mich so erfüllt und entsprechend mega genommen auch, dass ich es nicht habe weitermachen konnte nach der Amputation, weil es ist einfach auf der Pflege zu arbeiten, ist eigentlich unmöglich. Ich hatte keine Chance gehabt, um Leute zu transferieren, mobilisieren und so weiter. Aber ich habe dann zu diesem Zeitpunkt gewusst, ich wollte weiterhin etwas mit Menschen machen. Bin dann verschiedenen Stationen gewesen, unter anderem auch in der Aktivierung. Und ja, jetzt mittlerweile bin ich da in der sozialen Arbeit gelandet und ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg. Ja.
Dass du soziale Arbeit studiert hast, das kann man mir vorstellen, du bist in einen IV-Berufsberater gekommen. Hat Berufsberatung gemacht und hat gesagt, das Einzige, was du noch machen kannst, ist soziale Arbeit.
Nein, genau nicht. Da hat der Wortlaut das ja gewesen, das Einzige, was du noch machen kannst, ist, ja, machst Büro, kannst ja sitzen, dann kannst du 100% arbeiten.
Also studier irgendetwas mit IT.
So ein bisschen, und ich habe das KV schon mal gemacht und es hat mir noch gefallen. Ja, ich habe mich dann, das ist auch so ein bisschen mit Grund, warum mein Verständnis für Geschichte eben auch irgendwo durch wertvoll finde für die Sozialarbeit, weil ich habe mich dann gefragt, ja, was überlegen sich die Leute? Also, das ist das Einzige, was ich den ganzen Tag mache, arbeiten und dann gehe ich heim schlafen. Also, ich habe noch eine gewisse Freizeit, die ich mache. Ich will daheim auch noch den Haushalt machen. Ich will selbstständig sein. Und das braucht alles Kraft und Energie. Und wenn ich einfach 100% irgendwann etwas arbeiten, was mir absolut nicht entspricht, ja, also, machen wir vielleicht ein Jahr und dann könnt ihr mich auch irgendwo einliefern. Dann mache ich auch nicht mehr. Dann funktioniert es auch nicht mehr. Ich will selbstbestimmt und ich will entscheiden, was ich mache. Und ich weiß, was ich gerne mache, nämlich mit Menschen zusammen arbeiten. Also habe ich intensiv darauf gepocht, auf einen Beruf, der irgendwo im sozialen Rahmen ist, können weiterhin zu arbeiten. Und ich habe nicht locker lassen und entsprechend haben sie dann früher oder später auch eingelenkt. Aber es ist ein harter Kampf gewesen. Also, es ist nicht von heute auf morgen gegangen.
Würdest du denn sagen, dass, also hättest du dich genauso für die Sozialarbeit entschieden, wenn das nicht passiert wäre? Wärst du bei der Pflege geblieben, hättest du etwas ganz anderes gemacht?
Ich würde sagen, hat mich sicher auch beeinflusst. Und zwar, ich habe im Laufe meiner Krankheitszeit und Genesungszeit auch die sehr wertvolle Arbeit von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern dürfen kennenlernen, also sowohl im Spital als auch in Reha-Kliniken oder auch nachher im finanziellen Hinblick. Und ja, das hat mir sehr imponiert und es hat mir auch sehr geholfen. Und das war so auch ein Moment, wo ich musste sagen, ja, also ich glaube, ich kann wie etwas auch zurückgeben und vor allem, ich kann auch, ich glaube, auch mit einer gewissen Authentizität können, auf Leute zuzugehen. Also, der Grundgedanke war mir, ich möchte vielleicht irgendwann mal Leute betreuen oder beraten, die, ja, vielleicht auch Krebs haben, oder auch Angehörige, oder auch Menschen, die körperliche Beeinträchtigung haben. Ich würde nicht sagen, dass ich ein besserer Experte bin als jetzt ein gesunder Mensch, aber ich glaube, mit einem gewissen Verständnis, können auf die Leute einzugehen und auch eine gewisse Authentizität.
Du studierst auch soziale Arbeit und du hast ja jetzt das, was der Pascal erzählt hat, oder so die eigene Betroffenheit, auch die eigene Erfahrung und die eigene Erkenntnis hast du nicht. Was würdest du denn sagen, was der Vorteil jetzt von Pascal ist gegenüber dem, wie du soziale Arbeit studierst und dann auch soziale Arbeit umsetzt?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht muss man aber auch sagen, dass ich schon auch etwas mitbringen. Also ich habe einfach auch eine Vorgeschichte, die man mir nicht ansieht. Und das hat auch dazu geführt, dass ich soziale Arbeit studiere. Das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen körperlicher Beeinträchtigung und psychischen Vorgeschichten. Von dem her wäre vielleicht ein Vorteil, dass man es bei dir sieht und bei mir nicht. Man geht vielleicht auf andere Art und Weise mit dir um, weil es einfach so offensichtlich ist, wenn ich das so sagen darf. Man spricht dich direkt darauf an. Und ich glaube, das hilft im sozialen Bereich schon auch, wenn einfach etwas so offensichtlich ist, dass man es nicht noch mal klären und nicht noch mal siebenmal ansprechen muss. Ich stelle mir jetzt vor, sozusagen, wenn ich jetzt mit Kindern oder mit Jugendlichen oder mit Menschen mit einer Beeinträchtigung, mit geistiger Beeinträchtigung arbeite, die sind genau an so Sachen mega interessiert und dann interessiert sie es aber auch nicht mehr. Also sie verstehen wie, ah, das ist jetzt passiert, er hat einfach ein Bein und es ist so und sie akzeptieren es. Und ich glaube, bei Sachen, die dann psychisch sind, ist es auch viel schwieriger. Also wie soll ich da so erklären, dass man es versteht und dass die andere Person das dann auch akzeptieren und nachvollziehen kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo jetzt bei dir ein Vorteil kann sein, dass es einfach so offensichtlich ist und man gar nicht weiter hinterfragt.
Also ich habe es auch ein bisschen so wahrgenommen. Also ich habe mich auch mit vielen Leuten unterhalten, die auch in dem ganzen IV-Prozedere stecken oder gesteckt haben. Und ja, für mich ist einfach ein Vorteil, da kannst du nicht wegschwätzen dabei, der ist schon weg. Hingegen eben hast du Rückenschmerzen oder eben mit der Psyche etwas, da ist einfach viel, viel schwieriger. Also es sind viel grössere Hürden im Weg rein. Ich glaube, das ist ein gewisser Vorteil. Ich benutze es jetzt nicht für mich. Ich finde es, ja, es ist jetzt praktisch, dass es einfach reibungslos funktioniert hat, aber eben, ich bin nicht der, der es dann auch gar ausnutzen kann, im Sinne. Oder? Also ich vergleiche es immer mit, wenn ich in einem Migros an einer Kasse anstehe, gehe ich nicht an, hey, lasst mich führen, ich habe noch eins bei. Aber wenn dann jemand kommt und mir sagt, haben Sie wollen führen, dann sage ich ja schon ab und zu mal, okay, gern. so ja, ist es nicht.
Also
so ist es nicht. Ich bin manchmal auch schon knapp dran gewesen. Da bin ich auch froh gewesen, ich könnte führen, aber ich provoziere es nicht. Ja.
Aber es stimmt natürlich, oder? Wenn ich natürlich sehe, jemand mit keinem Bein, ist natürlich der Hilfs- und der Helfer-Effekt viel schneller. Da würde ich mir jetzt auch nicht wollen absprechen. Also wenn du wärst, wo ich Behinderung nicht sehe, dann würde ich vielleicht noch ganz kurz überlegen, soll ich da überhaupt etwas sagen. Ich würde einfach noch mal zurückkommen, du hast vorhin gesagt, und da finde ich absolut recht, da wissen wir auch von Schmerzpatienten, wenn es sichtbar ist, sind oftmals gewisse Sachen einfacher, um auch sichtbar zu machen, wo man jetzt etwas nicht kann oder wo man jetzt da irgendeine gewisse Form von Unterstützung braucht. Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, Lotte, dass du einen anderen Teil hast, wo auch ein Handicap war. Max, willst du etwas darüber sagen? Damit wir so ein bisschen wissen, was du gemeint hast, wo du und Pascal gesagt hast, ich habe halt etwas anderes, was ich als Hypothek mitgenommen habe.
Ja, also ich habe jetzt nicht etwas, das ich mega klar kann benennen kann, einfach weil es nie offiziell diagnostiziert ist, aber ich habe einfach gewisses psychisches Päckchen, das ich mittrage, einfach weil meine Kindheit und Jugend nicht so ideal war. Das führt zu depressiven Verstimmungen, das führt zu einfach psychischen Stimmungsschwankungen. Und das macht es nicht immer einfach. Ich habe aber gelernt, um sehr gut damit umzugehen. Also ich kommuniziere eigentlich meine Bedürfnisse. Wenn es mir nicht gut geht, dann trifft mich auch einfach nicht mit Leuten. Und alle Menschen, die in meinem Umfeld sind und das nicht verstehen, die müssen halt einfach auch nicht in meinem Umfeld sein. Also ich bin dadurch eigentlich relativ offen. Und finde halt auch, man muss ein mehr darüber reden. Also wenn ich dann einfach kommuniziere, hey, mir geht es wirklich nicht gut, ich will allein sein, dann habe ich zum Glück mittlerweile ein Umfeld, das dann einfach sagt, verstehe ich, ist voll okay. Also ich einfach ein bisschen selber damit lernen, umgehen. Und da ist dann einfach wie so ein bisschen der Unterschied, dass ich da auch noch erklären muss. Und es ist irgendwie auch schwieriger, eben ohne eine klare Diagnose. Dann kommt halt häufig der ganze, ja, musst halt ein bisschen mehr rausgehen und musst halt mal keine Ahnung. Das sind so Sprüche, wo man nichts damit anfangen kann. Und da macht es zum Teil einfach ein bisschen schwieriger, wenn man viel mehr in die Erklärungsnot kommt.
Definitiv. Das Teil ist sichtbar und genau. Das andere ist wie unsichtbar. Und sichtbar ist noch mehr greifbar. Wo sie dir das Bein abgenommen haben, hat das bei dir auch bei der Psyche etwas ausgemacht? Also weißt, wenn ich dich jetzt erlebe, dann finde ich, boah, unglaublich, da mit im Leben und irgendwo mit dem Schicksal auch unglaublich gut umgehen. Aber da, wo sie es abgenommen haben, hat es da irgendwo ein Down gegeben?
Definitiv. Also muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe mir fest vorgenommen auf dem Weg zum Arzt hin. Was darum gegangen ist, ist etwas Böses oder nicht. Gerade auch zum Schutz von meinem Umfeld. Weil ich habe gesehen, wie sehr mein Umfeld darunter gelitten hat. Und ich habe mir überlegt, was kann ich machen? Und dann habe ich gesagt, stark bleiben, weitermachen, motiviert sein. Und da habe ich mir fest vorgenommen, bis ich wieder gesund quasi daheim hocke, bleibe ich stark und kommt keine Schwäche nicht führen. Und da habe ich dann auch so durchgezogen. Und ja, mein Umfeld hat sich nachher sehr bei mir bedankt. Er hat gesagt, es ist wirklich einfach gemacht, damit umzugehen. Aber Psyche, das ist dann alles nachher auch noch gekommen. Das braucht auch Platz. Und ich habe es auch unterschätzt. Es recht unterschätzt. Also es gibt auch heute noch Themen, wo mich beschäftigen. Ich sage auch mit dem Bein, der Verlust vom Bein zu akzeptieren. Da läuft auch wieder die 5 Trauerphasen in dem Sinn, oder? Die ganze Verabschiedung bis zu der Akzeptanz von der neuen Situation. Und dann musst eine neue Technologie, kommt ein neues, komplexes Roboterbein quasi, kommst über und jetzt musst du dem Vertrauen schenken, mit dem musst du jetzt lernen laufen. Und am Anfang habe ich die Prothese wirklich lange nicht angehabt, sie ungern angehabt. Und das ist im Nachhinein betrachtet auch sicher ein psychischer Effekt gewesen. Also es ist wirklich sehr schön müssen verarbeiten und die neue Situation akzeptieren. Und erst von dem Punkt, ich kann jetzt nicht genau sagen, den Stichtag, aber irgendwann ist mal der Punkt gekommen und gemerkt, okay, jetzt bin ich so weit, jetzt kann ich die Situation akzeptieren, jetzt kann ich das Neue auch annehmen und dann bin ich immer lieber auch mit der Prothese rumgelaufen. Und dann haben wir auch weniger Verletzungen gehabt, interessanterweise. Also am Anfang ist wirklich immer wieder, da ist mal etwas offen gewesen, da hat es wieder eine Reibung gegeben, da habe ich wieder Schmerzen gehabt. Und je mehr sich das auch psychisch akzeptiert hat, desto besser und ringer ist man dann ins Träger von der Prothese gegangen.
Jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt so Themen oder es gibt so Trigger, Themen, die dich auch noch belastet. Würde mich interessieren, gibt es denn die bei dir auch, Lotte? Also, weißt du, so Themen, wo sagt, boah, oder jetzt bin ich wieder in dem Modus drin, der mich belastet und gibt es die?
Also es gibt bei mir eher nicht so die Trigger, die dann klar etwas auslösen, sondern bei mir ist es eher so ein bisschen schwankend und so ein bisschen geht abhängig davon, was so läuft. Und dann kann es einfach sein, dass ich nichts standbringe und dann einfach zu Hause bin und einfach Ruhe brauche. Ja, also es gibt wie nicht so etwas Auslösendes, wo dann irgendwie immer mich irgendwie in ein Trauma zurückversetzt, da ist es nicht. Sondern wirklich einfach so ein bisschen, wie wenn jemand regelmässig Verkältungen hat oder so. Es kann einfach immer mal wieder sein, dass es mir wirklich nicht gut geht und ich dann einfach muss sagen, ich bleibe heute heim, ich kann nicht kommen, je nachdem sogar auch, ich kann nicht arbeiten. Das sind eigentlich nicht so klare Punkte, sondern ich habe so ein bisschen stimmungsabhängig, ja.
Innerhalb von der Ausbildung, da sind ja auch Themen wie häusliche Gewalt, wie Grenzüberschreitung. Also das sind nicht die Themen, die aus dem Studium rauskommen, die dich triggern, sondern es ist wie so ein Gesamtpaket, das dich dann irgendwo nicht mehr in dieser Leistungsfähigkeit zurücklässt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also eigentlich es ist nicht so, dass ich irgendwie das Thema von der Sozialarbeit nicht könnte aushalten, überhaupt nicht. Also da ist nicht das Problem. Ich habe das Studium als sehr wertvoll erlebt und ich habe das Gefühl, ich kann zum Teil fast noch besser damit umgehen, einfach weil ich eigene Erfahrungen gemacht habe. Ich habe auch lange mir vorstellen können, ich kann es mir immer noch vorstellen, um irgendwie mit jungen Frauen zusammen zu arbeiten, die einfach eine ähnliche Geschichte haben, wo ich ihnen einfach mitteilen kann, dass es nicht so schlimm ist und wie sie damit in dieser Situation umgehen können. Ja, also es ist nicht so, dass mir jetzt das Studium mehr belastet hat, sondern genau.
Mhm. Ist denn bei euch das Studium auch ein Teil von einer Bewältigungsstrategie?
Oder hat das Studium... finde ich immer so eine schwierige Frage.
Ja, ich kann ja auch fragen, hat es eine therapeutische Wirkung, dass ihr euch jetzt in dem Studium mit solchen Themen und eben auch mit Unterstützungsleistung, mit entsprechender professioneller Rahmung euch auseinandersetzt?
Ich finde nicht. Also ich habe auch müssen oder dürfen auch da Vorgespräche bei der Zulassung, weil in meinem Lebenslauf Fragen aufgekommen sind, ob ich das Studium bewältigen kann. Konkret, ich hatte eine Magensucht und dann war konkret, ja, kannst du das bewältigen? Was machst du, wenn das wiederkommt und so? Und ich glaube, ich könnte das Studium oder hätte das Studium nicht bewältigen, wenn die Geschichte noch sehr präsent gewesen wäre. Also sie haben ja in diesem Zulassungsgespräch auch sicher gehen, dass sie das Studieren nicht als Therapie angesehen und ich glaube, das wäre auch nicht gegangen und das finde ich auch falsch. Also es gehört natürlich einen gewissen Teil dazu, dass man die eigene Geschichte mitdenkt, mitreflektiert. Wie gesagt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, um da mal mit anderen jungen, jugendlichen Frauen da zu machen, in Beratungssetting und so. Aber da könnte ich mir nicht vorstellen, wenn ich ja selber noch in der Geschichte wäre. Darum finde ich die Aussage immer sehr, sehr heikel. Also ich persönlich. Und ich würde einfach sagen, du musst einen Großteil von der Geschichte abgeschlossen haben und einfach offen sein für selbst wie soll ich sagen, Entwicklung, Weiterentwicklung, aber ohne therapeutische Wirkung. Aber vielleicht kannst du da...
Da kann ich eigentlich auch so unterschreiben. Ich könnte es nicht mehr ergänzen. Also ich schaue es auch nicht als Bewältigungsstrategie an. Gar nicht.
Ich habe ja auch mal Sozialpädagogik studiert, vor langer, langer Zeit. Wenn ihr jetzt so eine Betrachtungsweise macht, fehlt mir die Kompetenz, die Expertise, die ihr habt, aufgrund von der eigenen Erfahrung. Oder man sagt ja heutzutage Peerarbeit, Selbstvertreter. Fehlt mir etwas?
Also ich glaube, nicht zwangsläufig. Also es kann vielleicht ein Vorteil sein, muss aber nicht. Ich glaube, da kannst du mit einer guten Reflektiertheit kannst du gut wieder ausgleichen. Aber ich sage, manchmal habe ich vielleicht einen anderen Zugang zu Klientinnen und Klienten. Aber den kannst du genauso haben mit deiner eigenen Strategie. Und ich glaube, da muss jeder für sich selber herausfinden, was man für einen Stil hat, wie man vorgeht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da gross etwas fehlt. Es ist schwierig zu sehen, sehr schwierig.
Ja, also da wäre ja auch komisch, wenn jeder Sozi eine eigene Beeinträchtigung mitbringen würde. Also da finde ich wiederum auch komisch. Ich finde es klar, es gibt viele, die einen Rucksack haben. Aber wie gesagt, es ist so individuell und man kann auch auf jeder Ebene so viel selber reflektieren, so viel dazulernen. Also da gehört es nicht dazu, dass man eigene Erfahrungen gemacht hat. Und ich meine, am Schluss des Tages habe ich nie die Erfahrung gemacht, oder hoffentlich werde ich nie die Erfahrung machen, um nur mit einem Bein zu leben. Und du wirst vielleicht nie die Erfahrung machen, um nicht können wollen essen. Also das sind ja so Erfahrungen, die man gar nicht alle kann haben. Und diesbezüglich finde ich aber auch noch interessant, findest du denn auch fahrlässig, wenn dann so Leute mit Vorgeschichte alle anfangen, soziale Arbeit zu studieren?
Ja, ich denke, es gehört ja einfach zu der Biografie. Die Frage ist ja dann, wie das eingebettet ist ins Gesamtpaket oder in die Gesamtpersönlichkeit. Und für mich spielt gar nicht so zentral die Rolle, bringt jemand eine Beeinträchtigung, eine psychische oder eine körperliche Sinnesbeeinträchtigung mit, sondern wie geht er mit dem um oder? Und wie präsentiert er sich. Und ich weigere mich ein Stück weit immer noch zu reduzieren auf das, was dann so sichtbar ist als Beeinträchtigung, was diagnostiziert wird. Oder? Ich glaube einfach, mir bestimmt mehr als genau aus dem Teil. Oder? Es kommt mir nicht in den Sinn, jetzt nur auf das fehlende Bein zu schauen. Sondern mich interessiert eher, was machst du mit allem anderen? Mich würde es jetzt interessieren, gibt es eine Sportart, die du vorne hast können machen, die du dich mitziehen kannst? Gibt es irgendetwas, das dein Lebensinhalt war vor der Amputation, das du hast können mitnehmen, wo dir einfach wichtig war, aber vielleicht in einer anderen Form?
Ja, also gerade Sport, wenn du es ansprichst, ist ein elementarer Teil in meinem Leben. Also
vorne war und jetzt auch noch?
Vorher und jetzt immer noch. Was sehr schön ist, mein absoluter Lieblingssport, habe ich können ohne Probleme weiterziehen, nämlich Schwimmen. Sehr exzessiv schon fast. Also, ich bin wirklich jeden zweiten Tag jetzt irgendwo im Schwimmbad.
Und dann drehst du deine Runde, also dann schwimmst du deine Länge. Also so
den mache ich in 1 bis 2 Kilometer, definitiv. Ja. Und ein Element, das mir sehr fehlt, ist das Velofahren und das Joggen, Rennen. Also das ist, das vermisse ich. Also ich würde sehr gerne ab und zu mal über den Campus flitzen. Ja, und das Velofahren, ich bin vorher wirklich die meisten Arbeitsorte, die ich war, bin ich immer mit dem Velo. Mit dem Velo hin.
Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Auch mit der Prothese nicht, auch mit einem entsprechend umgerüsteten Velo nicht.
Schwierig. Es wäre sicher irgendwie möglich, aber ich, wie gesagt, ich bin alles, es ist noch nicht abgeschlossen, meine Reintegration, meine persönlich. Es braucht alles Zeit und vor allem auch Geld. Also es wird nicht billig. Ganz Velo umgestalten beispielsweise und die Frage ist, ist es denn noch so komfortabel, dass es mir denn noch Spass macht überhaupt? Das sind die anderen Fragen. Ist das Velo für 10.000, 20.000 umgerüstet und dann sitzt es drauf und merkst, ja, macht mir eigentlich gar nicht mehr so Spass, weil es ist so unkomfortabel in dem Sinn und mit dem Schwimmen ist da jetzt beispielsweise gar kein Problem. Also, da gehst du ins Wasser und da funktioniert die vorher.
Ist bei dir auch Sport etwas Zentrales?
Ja, aber ich glaube, unabhängig von meiner Geschichte. Was eigentlich eher ist, dass, also ich mache seit 7,5 Jahren Kickboxen Und nicht unbedingt der Sport hat mir geholfen, sondern die Leute dort. Die Leute kennen mich seit 7,5 Jahren, die sind mit mir durch einiges. Und da hat mir eher geholfen, um so konstant jemanden zu haben, der regelmässig in meinem Leben ist. Und manchmal wollte ich nicht reden und manchmal hat mich mein Trainer gefragt, du, irgendetwas ist nicht gut und ich musste anfangen zu brüllen. Also es ist eigentlich ja, wie eine zweite Familie. Und das war eher das Ding, wo mir auch immer geholfen hat, dass, wenn es mir nicht so gut gegangen ist, bin ich gleich noch ins Training, nicht wegen dem Training an sich, sondern wirklich einfach für die Ablenkung, für die Leute, die dort sind, für die zweite Familie, die ich dort bekommen habe.
Ja, mich interessiert noch etwas, weil wir da gestern zum Thema hatten, nämlich so das Ausgrenzen, Mobbing. Habt ihr solche Ausgrenzungen, so auch bis hin zum Mobbing, auch erfahren?
Seit jetzt bei Amputation eigentlich sehr wenig. Ich habe die ein oder andere heftige Auseinandersetzung teilweise echt gehabt mit sehr, nennen wir es mal, unreflektierten Menschen. Aber dann entsprechend souverän habe ich gefunden, können reagieren in dieser Situation.
Was sind denn die Angriffsflächen gewesen?
Ist ganz verschieden. Also ich bin auch schon einfach als Beispiel im Zug mit der Prothesen unterwegs gsi und brauche halt ein bisschen mehr Platz. Und die Person gegenüber hat es dann als sehr unangenehm empfunden und gefunden, ich soll doch da mich ein bisschen nicht so breit machen. Und ich habe so ganz coole Knopf an der Prothese, wo ich das Bein einmal aufkehren kann. Das habe ich dann entsprechend gemacht und habe dann gefunden, ist jetzt besser vom Platz. Die Person ist dann aufgestanden und gegangen. So als Beispiel, es sind wirklich wenige.
Machen wir mal noch die Latte. Hast du das erlebt?
Glücklicherweise eigentlich nicht. Also ich glaube, da liegt daran, dass ich auch einfach so offen damit umgehe, aber natürlich auch nicht jedem einfach auf die Nase binde. Das ist wie halt wieder ein bisschen der Vorteil. Man sieht es nicht. Klar, es gibt Unverständnis, aber ich bin dann einfach relativ schnell so, ja, wenn du es nicht verstehst, dann muss ich auch nicht weiter etwas mit dir zu tun haben. Und ich erlebe eigentlich viele positive Erfahrungen im Sinne von, man versteht mich, man lässt mir den Raum. Ja, man fragt schon auch Details, aber man geht sehr rücksichtsvoll damit um, auch Thema Magersucht und so. Das ist, also ich habe eigentlich glücklicherweise noch nie irgendwie Ausgrenzung so in dem Sinn erlebt. Und was hast du erlebt?
Ich war eigentlich immer auf der anderen Seite gewesen. Ich war eigentlich immer der gewesen, wo andere ein bisschen, also bis zu der Pubertät und so. Aber ich habe diese Form nicht wirklich innerhalb von einer Entwicklung erfahren. Was ich natürlich erfahren habe, ist, wenn man sich engagiert oder wenn man sich einsetzt für die Menschen. Oder? Also dort auch schon wirklich erfahren, dass man zum Beispiel keine Einladung bekommen hat für gewisse Anlässe. Wie man gesagt hat, man ist in die Begleitung vor. Oder man wollte irgendwelche Vergünstigungen oder Ressourcen bekommen für Menschen. Oder? Und hat ihn aber vielleicht eher mit dem Engagement zu tun, als mit dem, was ich mitbringe. Oder das muss ich schon sagen. Und sonst habe ich nie müssen wirklich solche Ausgrenzungen erfahren. Ich meine, das hat nichts mit meiner Leistung zu tun. Ich habe einfach Glück, so wie ich da bin.
Also wenn ich da vielleicht ergänzen darf, auch noch mal so ein bisschen, wenn ich als gewisse Form von ja, Ausgrenzung oder Marginalisierung anschaue, ist der Umgang mit dem Blick. Also wenn ich auf der Straße unterwegs bin, begegne ich sehr viele verschiedene Blicke. Also, es gibt Leute, wenn sie mich von weitem sehen, fangen sie wirklich penetrant an, den Kopf in die andere Richtung zu drehen, wenn es passiert. Es gibt Leute, die schauen schnell an und wieder weg. Und dann gibt es auch die Leute, die starren wirklich, also die glotzen wirklich konstant an. Und das ist dann sehr unangenehm, irgendwo durch auch für mich. Aber ich habe nichts dagegen. Ich verstehe es absolut, wenn man mir begegnet auf der Straße, dass man mir auch nachschaut. Aber dann gibt es wirklich die Leute, also die gefühlt 5 Minuten könnt ihr drauf starren. Und ja, dann reagiere ich halt entsprechend mit einem Spruch. Und ja, dann verscheuche ich sie dann auch oder schrecke sie ein bisschen auf. Ja.
Aber der Starre zeigt dir ja nur, ich werde reduziert auf mein fehlende.
Richtig, richtig. Also es nichts anderes interessiert. Also es begegnet mir auch Leute auf der Straße, die ich einmal nicht so verstehe im ersten Moment, dass ich bin dort quasi fröhlich pfeifend auf der Straße laufe dorthin und dann kommt jemand zu mir, sieht mich und sagt, yes, yes, Gott sei armer Mann. Und ich verstehe dann in dem Moment nicht, warum. Ich bin doch zufrieden und glücklich. Warum bin ich jetzt ein armer Mann? Klar, ist auch irgendwo ein gewisses Mitgefühl vielleicht oder ein gewisser Schock, der dort herkommt. Aber ich finde immer, wieso schaust du nicht in mein Gesicht und siehst, dass ich zufrieden bin und lache, sondern schaust nur aufs Bein. Das ist für mich auch eine gewisse Form von Reduzieren.
In der sozialen Arbeit und auch in der Kommunikationsführer für die sozialen Arbeit gibt es ja die Fähigkeit vom Nicht-Wissen. Oder? Also, das heisst, wenn ich ein Bein amputierten Mensch kenne, kenne ich einen und kenne nicht alle. Und das Unwissen hat ja auch immer etwas zu, ich interessiere mich für das. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das interessiert mich wahnsinnig. Oder was ist passiert? Wie gehst du mit dem um? Findest du denn das schon zu voyeuristisch? Also, weißt du, wenn ich dir begegne, dann würde ich auch wirklich schauen, oder? Bis wohin und so. Ist das schon eine Grenzverletzung? Ist das schon eine abwertige Reduktion?
Eine Grenzverletzung würde ich so nicht nennen, aber es ist ein Punkt, der erreicht wird, wo ich dann eine Reaktion von mir gebe. Also dann kommt irgendein Spruch oder dann kommt irgendeine Frage oder willst du etwas wissen? Interessiert dich etwas? Ich bin auch ganz offen, wenn jemand auf mich zukommt. Das habe ich fast am liebsten. Wenn es jemand sieht und interessiert ist, dann bin ich da ganz offen. Das sind natürlich auch, das ist jeder wieder verschieden. Also ich kenne Leute mit ähnlichen Geschichten, die, wie gesagt, die gehen nicht einmal ohne Prothesen aus dem Haus, weil die das möglichst verbergen. Die müssen nicht, dass man sie als etwas, ja, von der Norm abweichend anschaut oder dass man ihn eben anschaut. Mich stört das nicht. Aber eben, wenn etwa 5 Minuten gefühlt dort anschaut, wirklich anstarrt, nur auf Detail, dann kommt halt irgendwie ein Spruch von mir wie, ja, da kannst du noch lange anschauen, da wächst nicht mehr an. Dann in der Regel siehst du, hat jemand Humor oder ist jemand gerade aufschreckt auf oder es gibt Leute, die laufen dann auch gerade weg. Aber ich finde das einfach wichtig. Es ist keine Grenzverletzung, aber man kommt an meine Grenzen an und ich zeige den Leuten gern auch, da ist eine Grenze rum. Werdet euch dieser bewusst.
Hättest du manchmal gern, also sagen wir mal, du müsstest eine Behinderung haben, hättest du manchmal gern einfach eine, die man nicht sieht?
Es gibt so Tage, ja. Aber eben mittlerweile, ich empfinde mich nicht als anders als jeden anderen auch. Also, ich fühle mich wohl in meiner Haut in dem Sinne. Ja. Und ich freue mich eben irgendwie immer auch über die ganzen verschiedenen Reaktionen, die ich überkomme. Am schönsten von Kind. Also da komme ich die besten Reaktionen über von Kind. Fragen und Antworten, also die sind dann teilweise begeistert, wenn ich denen erzähle von meiner Roboterprothese. Und dann hörst du zusammen da die ganze Mikrobrille. Du Mami, der hat einen Roboter bei. Und wow, und sind begeistert. Und dann freue ich mich dann auch. Also ist mir fast am ehrlichsten und direktesten da. Und das schätze ich. Aber wirst jetzt du kennst mich jetzt nicht, begegnest mir auf der Straße, siehst eine spezielle Situation, die körperlich beschaffen, wirst jetzt du auf mich zugehen und mich fragen? Weil ich merke das grosse Interesse bei dir.
Nein, ich glaube, als Fremde nicht. Also, da wäre für mich jetzt so wie eine Grenzverletzung, wo ich finde, nein, da nicht.
Also, jetzt auch nicht, wenn wir jetzt, sagen wir mal, von Wiel auf St. Gallen oder umgekehrt durch den gleichen Zugabteil hocken. Und ich würde dich jetzt freundlich anschauen. Würdest du dann vielleicht eher noch, oder auch den nicht?
Nein, wenn mir würdest gegenüber sitzen und du würdest Prothese hinzutun, dann würde ich vielleicht mir, dann würde ich sagen, hey. Irgendwo hast du auch noch eine Privatsphäre. Da habe ich jetzt einfach nicht das Recht. Und auch meine grösste Neugier und das grösste Interesse, da finde ich, da muss jetzt wirklich zurückbleiben.
Hast du auch ähnlich damit umgehen, Lotte?
Ja, ich finde es bei mir irgendwie schwierig zu sagen. Also, mich spricht ja niemand darauf an. Ich finde aber eigentlich das Interesse, die Offenheit, das ist eigentlich der Punkt. Ich bin auch jemand, ich rede gerne darüber. Ich habe kein Problem, um es zu erzählen, aber das Interesse muss halt da sein. Und wenn mich dann jemand fragt, dann gebe ich sehr gerne Auskunft. Da finde ich, geht ein bisschen verloren, dass man gar nicht so fragt, woher kommt denn da? Und so ein bisschen da Grenzen erfragen. Also mir ist viel lieber, jemand fragt und überschreitet vielleicht eine Grenze, als jemand, der einfach seine eigenen Gedanken macht und dann irgendwie ein falsches Bild von mir hat. Weil ich kann mich sehr gut erklären, ich kann meine Bedürfnisse erklären und dann weiss mein Gegenüber auch, woran das man ist. Das wird ja bei dir ähnlich sein, dass du dann einfach kannst kommunizieren kannst, ich brauche vielleicht bei dem und dem Hilfe. Das ist eigentlich da, wo jeder Mensch das Recht darauf hat, dass man das Gegenüber einfach anlässt und auf die jeweiligen Bedürfnisse kann eingehen.
Definitiv. Mhm.
Ja, ich glaube, wir schliessen die Runde da. Ich muss sagen, ich habe nicht erwartet, dass es so ein persönlicher Podcast wird. Ich bin ein bisschen überrascht worden, finde es aber sehr spannend, auch der Vergleich so ein bisschen sichtbare Behinderung und gar nicht sichtbar. Danke dir, Pascal, fürs Dasein, für die Offenheit, für ja, das offen mit uns reden. Auch dir, Steffen, für die guten Fragen und die Atmosphäre, die es ermöglicht hat, um so miteinander zu kommunizieren. Und hoffe, dass ihr es auch dahin können mitteilen können, wo ihr wollt.
Ja, unbedingt. Unbedingt. Also wir haben ja nicht gewusst, wohin es der Podcast geht, wo uns Themen anführen und. Und ich hoffe, wir können die Zuhörer auch ein Stück weit auf diesen Weg mitnehmen. Wir sind natürlich manchmal ausgefahren, dann sind wir wieder zurückgekommen. So. Aber ich habe gefunden, das darf auch ein Podcast sein. Und ich hoffe, ich war auf eine gute Art neugierig.
Ja, von meiner Seite nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Hat riesen Spass gemacht. Und ja, also ich glaube, wir hätten jetzt da ruhig noch ein paar Stunden anhängen. Ich glaube, an dem wäre es nicht gelegen. Hätte dann einen Haufen Sachen zum Erzählen und auch zum Fragen. Aber ja, eben wie gesagt, ich wäre auch offen, falls wieder mal so etwas Ähnliches. Auch in einem anderen Zusammenhang wäre ich sofort dabei. Ja. Herzlichen Dank auch fürs Interesse und für die Einladung.
Danke.
Danke.
Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Da ist der Podcast Kulturzyklus. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch kritische Bemerkungen habt, meldet euch gerne unter kulturzyklus@ost.ch. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von Redtag.